Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich etwas gemacht, was dafür sorgt, dass ich mich garantiert an diese Predigt lange erinnern werde. Ich habe mir Kaffee über meinen Predigttext gegossen. Ich hoffe, dass es nicht nur bei mir hängen bleibt, sondern bei uns allen. Ich werde nachher den Text lesen. Ich hoffe, ich komme noch durch die ganzen Kaffeeflecken. Wir sind in der Reihe, wo wir uns mit dem Glaubensbekenntnis beschäftigen. Wer kennt das Glaubensbekenntnis schon so aus seiner Geschichte, aus seinem Leben irgendwie, hat damit als Kind zu tun gehabt oder in der Jugend oder bei Konfirmation oder so. Also ein paar Hände, ja, sehe ich. Unser Glaubensbekenntnis, das ist ein Bekenntnis unseres Glaubens, so heißt es ja. Wer hat denn vorher, bevor er es kannte, einmal versucht, seinen Glauben anhand von 102 Wörtern zu formulieren? Wenn man das Glaubensbekenntnis erstmal zur Seite legt, erscheint einem das fast eine Unmöglichkeit. Mir wurde diese Aufgabe in einem Seminar gestellt, da wurde ich gefragt, ja Ole, schreib einmal mit 100 Worten deinen Glauben auf. Und ich sage, ja, na klar kann ich das. Hab angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Und als ich gezählt habe, war ich bei 250 Wörtern und hatte gerade mal die Einleitung fertig, ja. Von dem, was mir wichtig war in meinem Glauben. Das Glaubensbekenntnis ist in einer faszinierenden Kompaktheit eine Zusammenfassung dessen, was den christlichen Glauben ausmacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir betrachten ihn im Dezember und stellen uns auch die Frage, warum wir denn eigentlich Weihnachten feiern. Denn das beides gehört ganz eng zusammen. Das Glaubensbekenntnis ist in drei Bereiche eingeteilt, in drei Abschnitte. Und zwar beginnt es damit mit dem Fokus auf Gott, den Vater, auf Gott, den Allmächtigen. Dann gibt es einen großen Block, in dem von Jesus Christus gesprochen wird. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und dann wird in ganz verschiedenen Facetten Jesus Christus beschrieben. Und dann kommt der Abschluss mit dem Heiligen Geist und mit der Kirche, mit der Gemeinde Christi. Man könnte jetzt denken, das geht ja um drei Götter, nicht um einen. Diese Frage haben sich ganz früh viele gestellt. Warte mal, ihr Christen, ihr vertretet ja irgendwie einen Glauben, der irgendwie drei Gottheiten behandelt. Gott, den Vater, Jesus Christus, den Sohn und den Heiligen Geist. Und da ging schon früh die Debatte los, an welchen Gott glaubt ihr denn? Ist nicht Gott der eine Gott? Und das Interessante ist, dass dieses Glaubensbekenntnis genau das dieser Frage auch beantwortet. Denn es ist ein kompaktes Glaubensbekenntnis, was zwar die einzelnen Facetten Gottes darstellt, aber gleichzeitig sagt, dieser Gott ist der eine Gott. Früher hat man versucht, nach Begriffen zu suchen, wie man denn das nun beschreibt. Und da wurde der Begriff Personae aus dem Lateinischen aufgegriffen, der hier bedeutete damals aber mehr so etwas wie Masken, also Erscheinungsformen Gottes. Das heißt, Gott offenbart sich uns Menschen auf verschiedene Weise, aber er ist immer derselbe Gott. Es ist der eine Gott, es ist der Gott im Himmel. Er zeigt sich als Gott der Vater, als Gott der Sohn, Jesus Christus und als der Heilige Geist. Heutzutage könnte man das vielleicht so erklären, fand ich eine sehr gute Erklärung, wenn du ein Glas Wasser nimmst, ja, das ist Wasser. Wenn du das jetzt ins Gefrierfach packst, wird es zu Eis. Es ist aber immer noch Wasser. Und wenn du es auf die Herdplatte stellst und es verdampft, bleibt es immer noch Wasser, ist aber in einer anderen Erscheinungsform, in einem anderen Zustand. Und vielleicht, es passt nicht hundertprozentig, aber vielleicht hilft es uns so ein bisschen, diese Erklärung für dieses uralte Problem, warum wird im Glaubensbekenntnis oder sonst in der Bibel von diesen drei Personen gesprochen, wo es doch eigentlich ein Gott ist. Genug der Vorrede. Wir wollen uns auf den Kern des apostolischen Glaubensbekenntnisses heute konzentrieren. Warum? Ich glaube, dass das apostolische Glaubensbekenntnis bewusst den großen Mittelblock bewusst sich auf Jesus bezieht und bewusst Jesus und seine Eigenschaften beschreibt. Ich glaube, dass der christliche Glaube nur deswegen christlicher Glaube ist, weil er christlich ist, weil er Christus im Zentrum hat. Der christliche Glaube ist kein Glaube an einen unpersönlichen Gott, sondern ist ein Glaube an einen Gott, der sich durch die Persönlichkeit Jesu Christi offenbart hat. Im Gespräch mit Menschen bekomme ich immer wieder die Antwort, ja, ich glaube auch an einen Gott. Ich glaube auch an Gott. Ja, Gott irgendwie, der im Himmel ist. Aber da hört es dann auch schon irgendwann auf, konkreter zu werden. Wir hatten vor 2 Sonntagen, hatte Daniel die Einführung für das apostolische Glaubensbekenntnis gemacht und hat dort auch schon diesen Bogen gezogen von dem allgemeinen Glauben hin zu dem, okay, in der Bibel stellt sich Gott als ein konkreter Gott, als ein persönlicher Gott vor, als einer, der uns ein Gegenüber sein will. Und das wollen wir heute weiter entdecken. Wie gesagt, ich glaube, dass Jesus Christus das Zentrum ist unseres Glaubens. Und das ist nicht nur im Glaubensbekenntnis so. Wir haben das Glaubensbekenntnis und das steht nicht in der Bibel. Das Glaubensbekenntnis wurde zusammengeschrieben, wurde zusammengefasst, und zwar ungefähr im 4. Jahrhundert. Es gab es auch schon viel früher als eine Art Taufbekenntnis. Das heißt, wenn sich Leute zum christlichen Glauben bekehrt haben, wurde schon ganz früh eine ähnliche Formel formuliert und sie mussten es bestätigen, bevor sie sich haben taufen lassen. Das gab es in Rom schon ab dem 2. Jahrhundert. Im 4. Jahrhundert hat man dann das erste Mal das so schriftlich fixiert und hat es auch heutzutage noch wiedergefunden aus dem 4. Jahrhundert. Das ist das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist bewusst eine Zusammenfassung dessen, was in der Bibel steht, was in dem Neuen Testament steht. Und die alten Kirchenväter haben bewusst unterschieden. Sie haben auf der einen Seite die Schriften des Neuen Testamentes, die ursprünglich aus dem 1. Jahrhundert kommen, Anfang 2. Jahrhundert nach Christus, das sie zusammengetragen haben und gebündelt haben als Neues Testament und gesagt haben, das ist der Kanon, das ist die Bibel, das ist Gottes Offenbarung. Und wir haben hier das Glaubensbekenntnis, was das Ganze noch einmal kompakter zusammenfasst, damit die Taufzeremonien nicht so lange dauern. Also eine Zusammenfassung dessen, was den Glauben ausmacht. Das Interessante ist aber, wir finden in vielen biblischen Texten genau eine ähnliche Aufgliederung, wie wir es hier finden. Und ich möchte mit euch einen gemeinsam lesen. Und das ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Merkt euch, das ist die Stelle, wo der Kaffeefleck ist, jedenfalls in meiner Bibel. Und den möchte ich mit euch jetzt gemeinsam lesen. Und möchte einmal, ich habe ein bisschen gehighlightet, was, wo auch diese Dreiteilung vorkommt und wie dieser Text so eine unheimliche Gewichtung auf Jesus Christus legt. Also, es geht los. Zückt eure Bibel oder lest hier an der Wand mit. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch wen? Durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt von seiner Liebe. Christus ist schon hier in den ersten Versen der Schlüssel. Wir bekommen einen Anteil an der himmlischen Welt durch wen? Nicht durch den Pastor, nicht durch meine Kirchenzugehörigkeit, nicht durch meine Taufe, nicht durch irgendjemanden sonst, sondern durch Jesus Christus. Und durch Christus hat er uns erwählt. Christus kommt hier schon als ganz zentraler Punkt heraus. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan und so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch wen? Durch ihn. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in seiner ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht gegeben. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen, durch wen? Durch Jesus Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit gekommen war. Unter ihm, unter Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Diese Stellung von Jesus Christus als dem Oberhaupt des ganzen Universums soll diese zentrale Rolle von Jesus Christus deutlich machen. Außerdem hat Gott uns nach seinem Plan entsprechend durch Jesus Christus zu seinem Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wer? Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Nicht auf irgendetwas anderes, sondern auf Christus. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch wen? Durch Christus, den Heiligen Geist gegeben, damit er euch wie ein Siegel aufgedrückt ist, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist quasi eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Faszinierend, oder? Wie oft dort Christus, durch ihn, durch seinen Sohn vorkommt. Jesus Christus ist das Zentrum. Und dann wird nachher deutlich, okay, Jesus lebt als Heiliger Geist, als Siegel auf denen, die an Jesus Christus glauben, auch noch heute in dieser Welt. Und der Heilige Geist lebt in uns und wirkt in uns als der Geist Christi. Ein Glaube ohne Jesus Christus ist wie, wenn du einem Menschen das Herz rausreißt. Oder wie wenn du versuchst, mit einem Auto ohne Motor zu fahren. Ein Glaube ohne Jesus Christus ist kein Glaube. Das Glaubensbekenntnis versucht uns mit all unserem Denken und unserem Sein auf diesen Christus hinzuweisen, hinzulenken, unseren Blick auf ihn zu lenken. Wir feiern jetzt Weihnachten, wir feiern im Moment den Advent und erwarten die Ankunft Jesu Christi. Wir denken an die Ankunft Jesu Christi vor 2000 Jahren und wir gleichzeitig drücken die Hoffnung aus, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Es dreht sich um Jesus. Es dreht sich nicht um irgendwelche anderen theologischen Tiefgründigkeiten, auch wenn die alle ihren Platz und ihre Relevanz haben. Aber es geht um Jesus Christus als das Zentrum unseres Glaubens. Nun haben wir dieses Glaubensbekenntnis. Und die, die es kennen, die haben vielleicht irgendwie, sind damit schon irgendwie so einigermaßen umgänglich. Andere sagen, das ist schon komisch, so ein Bekenntnis, oder? Was mache ich denn mit so einem Bekenntnis? Bete ich das oder verkündige ich das oder was soll das? Wir kennen solche Bekenntnisse eigentlich nicht mehr wirklich. Außer man guckt noch mal ein bisschen genauer hin. Zum Beispiel am Samstag bei Hertha BSC, wenn da die Fußballfans ihre Hymnen singen, sind das Bekenntnisse für den Fußballverein. Oder der Sven kann das wahrscheinlich auswendig, FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten fest zueinander stehen. Ne? Also ein Bekenntnis für einen Verein. Oder unsere Nationalhymne, wenn die vor den Spielen gesungen wird, ist es ein Bekenntnis zu Werten und zu Dingen, die uns wichtig sind. Jedes Unternehmen bekennt seine Werte und das, was ihm wichtig ist, wie Daimler dort oben. Und genauso auch andere Religionen. Die Flagge, das ist die saudi-arabische Flagge, hat das Bekenntnis des Islam, das sagt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Also Bekenntnisse sind schon etwas, was uns immer wieder begegnet, wenn wir genau hinschauen. Was ist nun das Besondere am christlichen Glaubensbekenntnis? Und ich möchte mit euch noch einmal speziell durch diesen Mittelteil durchgehen und mit euch noch einmal entdecken, was denn da für ein Schatz drinsteckt und auch euch herausfordern, einfach darüber nachzudenken, glaube ich das? Und was bedeutet das für mich, für mein Leben, für meinen Alltag? Zuerst einmal der Vollständigkeit halber die ersten drei Zeilen, die wir vor zwei Sonntagen schon betrachtet haben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der erste Teil. Dann geht's weiter mit dem zweiten Teil. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Da wird es plötzlich konkret. Und jetzt kommt ein ganzer Abschnitt, wo das konkret beschrieben ist, wer denn Jesus ist. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Die umstrittenste Phrase oder der umstrittenste Passage des Glaubensbekenntnisses ist diese Zeile: Geboren von der Jungfrau Maria. Es scheint so zu sein, dass man sich mit allem arrangieren kann, aber dass eine Jungfrau schwanger wird, damit kann man nicht leben. Ja? Die meisten würden am liebsten diese eine Zeile rausstreichen. Ja? Alles andere ist ja okay, aber das ist schon ein bisschen strange, oder? Das war nicht immer so. Heutzutage könnten wir uns darüber aufregen und meine Frage ist, okay, mich fasziniert es, warum genau dieser Punkt so Streitthema ist. Vielleicht deswegen, weil der so nah an unserem Erleben ist und das andere vielleicht nicht. Wobei eben für mich die anderen Dinge viel wunderbarer sind als diese Feststellung, okay, dass Maria als Jungfrau schwanger wurde. Das, was damals der Ursprung und die Intention war, um diese beiden Verse reinzunehmen, war, dass ganz früh die Diskussion losging, da ist ja dieser Jesus Christus, den haben wir ja gesehen auf der Erde und ihr verehrt ihn jetzt als Gottheit. Was ist er denn nun? Ist er so ein Halbgott, so wie in den griechischen Sagen es Halbgötter gibt, oder ist er wirklich Gott? Und es gab ganz früh eine Diskussion zwischen den Christen in Alexandria und den Christen in Antiochia. Und die haben beide miteinander gestritten. Ja, was ist er denn nun? Die in Alexandria, jetzt muss ich gucken, die haben gesagt, Jesus war auf jeden Fall Gott. Er war nicht so richtig Mensch, weil er war eigentlich ein Gott, der auf die Erde gekommen ist. Ja? Und die in Antiochia haben gesagt, naja, er war ganz Mensch. Und er hatte was Göttliches in sich. Und aus diesem Streit wurde immer mehr deutlich, wow, wir haben hier was, was wir genau beschreiben müssen. Und das wird beschrieben in diesen zwei Zeilen. Auf der einen Seite empfangen durch den Heiligen Geist, der als Gott anerkannt ist. Jesus ist ganz Gott, zu 100% Gott. Und gleichzeitig ist er aber auch ganz Mensch gewesen, denn er ist geboren wie ein Mensch von der Jungfrau Maria. Und damit wird deutlich, die Festlegung und die gemeinsame Einigung der Kirchen und der Christen weltweit. Ja, wir proklamieren und wir bestätigen, wir glauben daran, dass Gott, dass Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch ist. Mensch gewesen ist, er ist jetzt im Himmel. Nächste Zeile. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Sorry. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Als dieses aufgeschrieben wurde, war es eine Zeit, wo plötzlich die Historizität von Jesus Christus in Frage gestellt wurde. Denn vorher gab es immer noch Leute, die als Zeitzeugen Jesus Christus erkannt hatten. Im ersten Jahrhundert gab es Christen, die gesagt haben, ich habe den gesehen, der war wirklich dort. Und man hat festgestellt, dass je mehr Jahre dazwischen liegen, zwischen dem eigentlichen Ereignis und dem Glaubensleben zu der damaligen Zeit, wir müssen das festzurren und müssen klarstellen, Jesus hat nicht irgendwo im Äther gelebt, irgendwann vor grauer Vorzeit. Nein, wir können es genau bestätigen. Wir können sagen, er hat zu der Zeit gelebt. Und zwar als dieser Pontius Pilatus gelebt hat. Und er ist wahrhaftig gekreuzigt worden von der römischen Besatzungsmacht. Er ist gestorben, tatsächlich gestorben, nicht irgendwie verwandelt worden. Er ist gestorben und er ist begraben worden in einem Grab. Es war den Kirchenvätern damals so wichtig, das zu fixieren auf einen Punkt und nicht zu sagen, wir glauben an irgendjemanden, der irgendwann mal existiert hat, sondern ganz konkret. Jesus hat konkret gelebt und er hat konkret gewirkt. Und das hat eine Relevanz auch für unseren Glauben. Und Jesus ist dann hinabgestiegen in das Reich des Todes. So wird es bekannt. Warum das? Warum hinabgestiegen in das Reich des Todes? Es ist nicht ganz so einfach, die exakte Intention dieser Zeile herauszufinden. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es soll vielleicht auf der einen Seite die Gottverlassenheit deutlich machen, in der Jesus steckte. Denn Jesus Christus ist gestorben und hat dann am Kreuz geschrien als letzten Atemzug, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er ist hinabgestiegen ins Reich des Todes, dort, wo die absolute Gottesferne herrscht. Er war weg von Gott. Er war getrennt von seinem Vater. Das was jedem Menschen geblüht hätte, weil wir Menschen uns nicht auf Gott und die Beziehung zu ihm eingelassen haben. Das hat er auf sich genommen. Er ist in die Gottesferne getreten, wo eigentlich wir alle hätten hingehen müssen. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass er in das Reich des Todes hinabgestiegen ist, um den Toten dort zu predigen, das Evangelium. Die gute Nachricht, dass es eine Rettung gibt und dass der Tod besiegt ist. Deswegen hinabgestiegen in das Reich des Todes. Die nächste Zeile ist die zentrale Zeile. Ich habe sie extra dick und fett und groß gemacht, weil diese Zeile tatsächlich die Mitte des gesamten Glaubensbekenntnisses ergibt. Wenn ihr euch das ausgedruckt anguckt, ist diese Zeile die zentrale Zeile. Und es ist das Zentrale unseres Glaubens. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Paulus hat einmal gesagt, ohne die Auferstehung gäbe es keinen Glauben an Jesus Christus. Ohne die Auferstehung hätte es das Christentum auch nie gegeben. Dann wäre Jesus tot gewesen, die Hoffnung wäre verflogen und die Menschen hätten sich verteilt. Die Jünger wären alle nach Hause gegangen und wären wieder ihrer normalen Arbeit nachgegangen. Aber weil Jesus Christus am dritten Tage auferstanden ist und von ganz vielen Zeugen gesehen wurde, leibhaftig, als der Auferstandene gepredigt hat und Menschen, die gesehen haben, dass diese Kraft der Auferstehung durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist und der Tod damit besiegt ist für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Darum ist das die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Jesus Christus ist auferstanden. Und deswegen steht das in der Mitte. Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Ohne diese Zeile könnten wir den Rest auch begraben. Zur Himmelfahrt ist er aufgefahren in den Himmel und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Jesus Christus ist aufgefahren zur Himmelfahrt in den Himmel und ist jetzt im Himmel bei seinem Vater. Und er regiert jetzt dort gemeinsam mit seinem Vater. Der christliche Glaube, mein Glaube basiert darauf, dass Gott, dass Jesus lebt und jetzt in diesem Moment an den Hebeln der Macht sitzt, der Weltmacht. Er hat die Hebel in der Hand und er lenkt unsere Geschicke. Und er hört uns zu, wenn wir zu ihm schreien. Und er kann und will eingreifen, wenn wir zu ihm rufen. Das ist die Gegenwart, in der wir leben. Das drücken diese Zeilen aus. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Des Vaters, der die Allmacht hat. Aber wir bleiben nicht da stehen in der Gegenwart, sondern es geht weiter und es gibt eine Hoffnung. Und das sind diese letzten beiden Verse dieses Abschnitts. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jesus Christus ist nur vorübergehend gegangen. Und wenn wir jetzt Advent feiern, erwarten wir gleichzeitig die Wiederkunft Jesu. Er lässt uns nicht im Stich. Er bleibt jetzt nicht dort oben irgendwo im Äther, sondern er ist der, der wiederkommen wird und der diese Welt befreien und umgestalten wird. Es ist schon ziemlich verrückt und das ist auch für gerade Leute, die aus anderen kulturellen Hintergründen kommen und gerade aus anderen Religionen, etwas völlig Unvorstellbares, dass der Gott einmal wiederkommen wird auf die Erde und diese Erde nicht nur einfach langsam verändern wird, sondern komplett neu machen wird. Die Bibel sagt uns, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und das schenkt er uns als Hoffnung, nicht als Androhung, sondern eine Hoffnung. Er will uns nicht in der Gegenwart verrotten lassen, sondern er gibt uns eine Hoffnung. Er gibt eine Hoffnung für diese Welt. Aber es steht in dem Vers auch, er wird kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Wenn wir von unserem Glauben erzählen, wenn ich das mit Freunden, Nachbarn oder so mache, dann bin ich immer in diesem Spagat zwischen, okay, es ist auf der einen Seite eine große Hoffnung da, dass Gott einmal diese Welt umgestalten wird. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Ernst in dieser Sache. Denn Jesus wird einmal wiederkommen und wird richten. Er wird einmal Richter sein, er wird einmal Recht sprechen über diese Welt. Und er hat angekündigt, dass er Recht sprechen wird über die Lebenden und die Toten. Und er wird Recht sprechen darüber, ob jemand mit ihm leben wird oder in ewiger Gottesferne leben wird. Und ich weiß, das ist ein ganz heißes Eisen, Gott und Jesus vor allen Dingen als Richter zu sehen. Wir sehen uns gerne als Freund oder als Helfer, als Erlöser, als Retter, als Kind in der Krippe, so niedlich und so klein. Und wir können uns vielleicht noch anfreunden damit, dass er der Retter am Kreuz war. Aber als Richter, als der, der gerecht richten wird und Recht sprechen wird. Ich habe ein ganz interessantes Zitat gefunden, das drückt so ein bisschen diese Spannung aus, die es vielleicht auch für uns, die an Jesus Christus glauben, gilt auszuhalten. Es gibt manche, die sagen, Gott würde jeden Menschen retten. Sicher würde keiner verurteilt oder verdammt. Andere sagen, die meisten Menschen sind sicher verloren. Manche gehen so weit, dass sie gleich auch noch eine ganze Reihe von sicheren Kandidaten für die Hölle nennen. Aber bei einem Blick in die Schrift scheinen beide Positionen äußerst unsicher. Wir müssen diese Frage irgendwie offen lassen. Wir müssen und dürfen einerseits auf die Rettung aller Menschen hoffen. Es ist Gottes Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Darauf, dass Gott jeden zur Umkehr bewegt und dass die Hölle leer bleibt. Wir glauben und wir hoffen auch für jeden Menschen, dass er gerettet wird und das Leben in Fülle findet. Aber wir dürfen die Rettung aller Menschen nie als Gewissheit verkaufen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das Gericht kommt und dürfen als Christen nicht verschweigen, dass unser Leben einmalig ist und es nicht gleichgültig ist, wofür wir es einsetzen. Vielmehr schulden wir es unseren Mitmenschen, sie dazu zu ermuntern, sich jetzt für Christus zu entscheiden und zu ihm umzukehren. Vor allem sind wir von ihm aber eingeladen, das selbst zu tun. Das ist unsere große irdische Aufgabe. Jesus Christus wird uns dabei helfen. Mit diesem Blick auf die Zukunft schließt das Glaubensbekenntnis diesen Teil ab. Und dann kommen am Ende noch kraftvolle Verse über die Gemeinde und das Wesen der Gemeinde Gottes Jesu Christi auf Erden. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Heilige Geist, der auf die Welt, den Jesus auf die Welt geschickt hat, als Stellvertretung, als Unterpfand, so steht es im Altdeutschen, als Siegel uns gegeben hat für den Glauben an ihn, den Heiligen Geist als Tröster. Und dann heißt es weiter, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Es heißt tatsächlich die heilige katholische Kirche. Damit können die meisten nichts anfangen, weil sie sagen, nee, wir sind nicht in der katholischen Kirche. Das Interessante ist, dass römisch-katholisch nichts mit, also dass das Katholische nichts mit der römisch-katholischen Kirche zu tun hat, sondern katholisch ist einfach der Begriff für allgemein, die allgemeine weltumspannende Kirche. Deswegen sagen wir häufig die heilige christliche Kirche und meinen damit eben keine Denomination oder Gemeinderichtung, sondern alle Christen. Und das Faszinierende ist, es wird noch deutlicher gemacht, es geht nicht um die Kirche als ein Gebäude, sondern es geht um die Gemeinschaft der Heiligen. Und dafür wird wieder deutlich, es geht um die, die an Jesus Christus glauben. Es geht nicht darum, dass wir einen Club machen von Leuten, die irgendwie alle die gleichen Interessen haben. Oder um eine Organisation, deren Ziel es ist, irgendwie möglichst viele Jünger zu schaffen. Sondern, natürlich irgendwie ja, aber eigentlich ist das Ziel, die Gemeinschaft der Heiligen, sich versammeln als Heilige, als die, die an Jesus Christus glauben, um Jesus Christus selber. Es ist ein Geheimnis, was dahinter steckt, hinter dieser Gemeinschaft der Heiligen. Und es gibt unheimlich viele theologische Bücher, die sich alleine nur mit diesen drei Worten befassen, Gemeinschaft der Heiligen, was es heißt. Wir sind keine Heiligen aufgrund unserer Taten, sondern aufgrund dessen, der in der Mitte steht, Jesus Christus. Eine Gemeinschaft, die gleichzeitig Jesus Christus nach außen repräsentiert. Ein schöner Ausspruch, den ich dazu gefunden habe, ist: Christus hat keine anderen Arme und Beine, Hände und Füße als deine. Und dann noch drei Wahrheiten als Kracher zum Schluss. Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Auferstehung der Toten, weil wir Jesus Christus nachfolgen werden. Und das ewige Leben, das heißt das ewige Leben mit Gott für die, die an Jesus Christus glauben. Amen. Es war ein Ritt durch unseren Glauben. Ich hoffe aber, dass du an der einen oder anderen Stelle entdeckt hast und neu bekräftigen kannst, ja, genau das ist es, was ich glaube. Und ich möchte euch dazu einladen, dieses Glaubensbekenntnis vielleicht auch in den nächsten Wochen einfach immer wieder euch nochmal wieder vorzunehmen und es durchzusprechen, zu bekennen für euch selber oder laut vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und zu bekennen, was ihr glaubt. Und ich habe versucht, deutlich zu machen, dass sich alles um das Zentrum dreht, Jesus Christus. Und das möchte ich zum Abschluss jeden von uns herausfordern, über genau diese Frage nachzudenken. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Jesus Christus und sein Tod und seine Auferstehung das Zentrum ist? Gott, Kirche, Gemeinschaft, auch soziales Engagement, sich einsetzen für die gute Sache, sind alles gute Dinge. Aber sie sind eine leere, tote Hülle, wenn der Kern unseres Glaubens nicht lebendig ist und sich in dem Glauben an Jesus Christus begründet. Jesus Christus, als der, der die Welt erlöst hat, ist das Zentrum. Und es ist immer gewesen. Das wird durch dieses jahrhundertealte Bekenntnis deutlich. Damals wie heute bekennen Menschen, ja, uns ist das alles wichtig. Die Kirche, das soziale Engagement, diese Welt ist uns wichtig. Aber allein deswegen, weil wir das Zentrum kennen unseres Glaubens, der Glaube an Jesus Christus. Glaubst du das? Mir hat es ganz neu mein Herz geöffnet dafür, Jesus Danke zu sagen. Und auch zu bekennen, Jesus, mir ist manchmal entfallen, wie wichtig du eigentlich für meinen Glauben bist. Und ich will neu bekennen und erleben und dich ehren dafür, dass du das Zentrum meines Glaubens bist. Und ich möchte jetzt euch einladen, wenn ihr sagt, ja, das stimmt. Ich glaube das und ich möchte es neu wieder bekennen. Dass du gleich mit aufstehst und ich will dann für uns beten. Vielleicht bist du schon lange in Gemeinden, in Kirchen. Glaubst, sprichst das Glaubensbekenntnis voll aus vollem Herzen mit und entdeckst aber plötzlich, ja stimmt, dieser eine Aspekt, dass Jesus Christus wirklich der ist, auf den alles ankommt. Und mein Glaube und meine Beziehung zu Jesus Christus ist das Entscheidende. Vielleicht ist dir das heute Morgen aufgefallen und deutlich geworden, vielleicht zum ersten Mal. Dann lade ich dich genauso ein, aufzustehen und das zu bekennen, dadurch, dass du dich hinstellst und sagst, ja, ich möchte diesen Jesus bekennen und ich möchte diesen Jesus verehren und ich möchte mit diesem Jesus leben. Ich lade euch ein, denkt darüber kurz nach und dann steht auf. Stellt euch dazu, stellt euch zu diesem Jesus ganz neu und sagt, ja Jesus, ich habe ganz neu erkannt oder das zum ersten Mal erkannt, dass dein Tod und deine Auferstehung das Zentrum und das alles Entscheidende sind für meinen Glauben. Herzliche Einladung aufzustehen. Ich stelle mich dazu, weil ich es für mich auch ganz neu erkannt habe. Steht auf und ich möchte dann beten. Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren. Du bist der König aller Könige. Du bist der, der vom Anfang an war und der für immer sein wird. Du bist der Ursprung allen Lebens und Denkens, allen Glaubens. Und du bist der Grund, warum wir leben und glauben können. Ich danke dir dafür, dass du dich neu offenbarst, immer wieder. Und dass du dich neu heute Morgen offenbarst, uns durch den Glauben, durch dieses Glaubensbekenntnis, was ja von denen, die uns vorangegangen sind, den Glaubensvätern einmal so prägnant formuliert wurde, die es deutlich macht, dass du das Zentrum bist und dass sich alles entscheidet an der Beziehung zu dir. Und ich bete darum, dass wir diesen Punkt nicht verpassen. Und ich bete jetzt für jeden, der neu das für sich bekennt. Ja, ich glaube an diesen Jesus Christus und er soll das Zentrum meines Lebens sein und ich möchte eine lebendige Beziehung zu ihm führen. Jesus, ich bete darum, dass du uns jetzt vergibst für unsere Uneinsichtigkeit, dass du mir vergibst für mein nicht auf dich schauen und für mein Dinge anders zu sehen, für meine Sünde, für meine Zielverfehlung. Und ich bete darum, dass du mich davon befreist und meinen Blick wieder neu auf dich richtest. Und das bete ich für jeden, der sich jetzt dazu stellt. Ich bete darum, dass du dich ins Zentrum drängst unseres Lebens, unseres Glaubens und unserer Beziehung zu dir. Und ich bete jetzt um deinen Segen für uns, dass wir diesen Glauben ganz neu entdecken und erleben in den nächsten Tagen und Wochen. Danke, Jesus, dass du lebst und dass du das Zentrum unseres Glaubens bist. Amen.